Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und, was macht ihr so am Wochenende? Wir hätten da noch eine schicke Alternative. Ihr könntet Soldatin werden oder Soldat. In einem Wochenendkurs, ja, ja. Was lernt man denn dann da?
Also, Erste Hilfe, wie du richtig marschierst, ganz wichtig natürlich bei der Bundeswehr, der korrekte militärische Gruß, denn der Vorgesetzte möchte ja auch entsprechend gegrüßt werden. Und natürlich das Schießen.
Unser Reporter Martin Schütz hat sich dieses Thema mal genauer angesehen. Also Crashkurs, um Soldat oder Soldatin zu werden am Wochenende. Wie das funktionieren soll und was daran kritisiert wird, denn Kritik gibt es natürlich, es ist ja schließlich die Bundeswehr, das erfahrt ihr in der neuen Podcast-Ausgabe vom Update heute am 13. April 2018. Links überholen in der Baustelle auf der Autobahn. Wisst ihr selber, kann ein ganz enges Höschen werden. Ne? Es passieren ja auch eben immer wieder Unfälle, weil es zu eng ist. Ja, und warum passiert das? Unsere Autos sind einfach zu breit.
Üblicherweise ist da ein kleines Zusatzschild und da steht drauf 2 Meter Breite. Und das führt dazu, dass 2 Drittel der Autos, die aktuell zugelassen sind, da gar nicht fahren dürfen.
Hans Hannagard ist das Rechtsanwalt und trotzdem passiert es eben, diese Autos fahren. Wie ihr eure Autobreite rausfindet, auch das ein Thema in diesem Podcast. Jetzt gleich sprechen wir erstmal über den aktuellen Konflikt im Gazastreifen zwischen den Palästinensern und Israel. Schon der 3. Freitag in Folge ist das, wo die Palästinenser protestieren. Und wie immer gibt es auch dieses Mal keine einfachen Antworten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
In Israel ist es gestern ganz still geworden. Es gab Gedenkminuten, die Geschäfte hatten abends geschlossen, Restaurants auch, Kneipen. Und es hat auch eine Gedenkfeier gegeben in der Gedenkstätte Yad Vashem. In Israel wurde nämlich gestern in aller Stille der Opfer des Holocaust gedacht. Heute dann keine Ruhe mehr, denn am 3. Freitag in Folge haben Tausende von Palästinensern demonstriert im Gazastreifen. Sie wollen zurück in ihre Heimat, aus der sie vertrieben worden sind bei der Staatsgründung Israels. Und Israel lehnt eben das strikt ab. In den letzten Wochen, das haben wir auch hier in Deutschlandfunk Nova schon drüber berichtet, gab es an der Grenze zu Israel heftige Eskalationen, Tote, Verletzte. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent für Israel. Benjamin, wie sind denn die Proteste verlaufen heute bisher?
Es gab Proteste an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel. Es gab Ausschreitungen, es gab Verletzte. Aber die wichtige Nachricht, für mich die wichtigste Nachricht des Tages, im Vergleich zu den vergangenen 2 Wochen hat sich die Lage beruhigt. Es war ja so, dass in der Vergangenheit zahlreiche Palästinenser getötet wurden. Israel hat das begründet damit, dass man seine Grenze habe schützen müssen gegen Gewalttäter. Aber es waren einfach über 30 getötete Palästinenser. Heute wurde, stand jetzt, niemand getötet. Das ist eine gute Nachricht, da sagt auch die israelische Armee. Wir wollen ja niemanden umbringen. Das ist eine gute Nachricht für alle. Es gab Unruhen, brennende israelische Flaggen auf der Seite des Gazastreifens. Steine sind geflogen, Sprengsätze sollten gelegt werden. Und die israelische Armee hat Tränengas und scharfe Munition angesetzt und eingesetzt. Und insgesamt müssen wir aber sagen, es ist ruhiger geworden. Ich frage mich immer noch, warum und warum es auch keine getöteten Palästinenser heute gibt. Ich habe die israelische Armee gefragt. Ich habe gesagt, es gab ja viel Kritik an eurem Vorgehen, am Vorgehen der israelischen Armee, den Vorwurf, zu sehr mit scharfer Munition agiert zu haben. Ein Armeesprecher hat gesagt, nein, es gab keine Anweisung an die Soldaten, gemäßigter zu agieren. Wir wollen immer den Verlust von Menschenleben vermeiden.
Erklär uns diesen Protest nochmal, Benjamin. Also gibt es die eine treibende Kraft dahinter oder sind da Vertreter unterschiedlicher Interessensgruppen aktiv?
Unterschiedlich. Ich nenne mal 2 Gruppen. Es gab junge Palästinenser, die hatten teilweise Kontakt zur Hamas. Das ist die Organisation, die islamistische, die den Gazastreifen kontrolliert. Teilweise hatten die aber auch mit der Hamas gar nichts zu tun und haben sich diese Proteste sozusagen ausgedacht. Die haben auch immer wieder betont, wir wollen friedlich demonstrieren. Dann hat aber die Hamas gemerkt, Mensch, das ist doch eine super Sache. Da können wir aufspringen auf diesen Protestzug und hat nach und nach diese Proteste sozusagen mit übernommen. übernommen, dazu aufgerufen, dahin zu gehen. Und sozusagen haben wir, und das sehen wir auch immer wieder an diesen Freitagen, unterschiedliche Akteure auf der einen Seite. Heute habe ich Videobilder gesehen von Frauen, die friedlich gebetet haben, in relativ weiter Entfernung zum Zaun, aber eben auch Bilder der Gewalt. Ja, und wenn israelische Flaggen verbrannt werden, dann ist das nicht wirklich friedlich und das ist ein klares Statement von diesen Palästinensern. Wir akzeptieren diesen Staat Israel nicht.
Gestern Abend soll es einen Luftangriff gegeben haben der israelischen Armee auf Teile des Gazastreifens. Steht der im Zusammenhang mit den Protesten?
Ja, kann man so sagen. Es steht im Moment alles im Zusammenhang im Gazastreifen. Die israelische Armee hat reagiert auf einen Sprengsatz, der an der Grenze explodiert ist, hat dann einen Posten der islamistischen Hamas beschossen. Dabei ist dann auch ein Kämpfer der Hamas ums Leben gekommen. Und die Hamas hat da schon gesagt, die machen das, die agieren hier mit dieser Eskalation, damit weniger Leute zu diesen Protesten kommen. Die interessante Sache ist, Israel bestreitet das sozusagen gar nicht und sagt, ja, wir handeln entschieden und entschlossen, weil wir deutlich machen wollen, liebe Leute, liebe Palästinenser, nähert euch dieser Grenze nicht, sonst riskiert ihr euer Leben.
Jetzt würde mich noch mal der Aspekt interessieren, wie denn eigentlich die humanitäre Situation im Gazastreifen aussieht im Moment. Denn ich weiß, dass das UN-Hilfswerk schon davor gewarnt hat, dass es vielleicht in wenigen Wochen im Gazastreifen zu einer Hungersnot kommen könnte. Kann man das tatsächlich so benennen, schon absehen?
Also es ist so, über die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen ist angewiesen auf die Hilfe dieses UN-Hilfswerks. Da geht es auch um Nahrungsmittel. Und die Vereinigten Staaten haben die Gelder zurückgehalten an dieses Hilfswerk. Und die sind sehr wichtig, die Vereinigten Staaten. Heißt, dieses Hilfswerk hat Finanzierungsprobleme. Die USA wollen damit Druck auf die Palästinenser ausüben, mit Israel zu verhandeln. Man muss aber auch sagen, im Moment herrscht kein Hunger im Gazastreifen und die Versorgung dieses Hilfswerks, das sind die neueren Informationen, die ist vorerst gesichert. Trotzdem, desolate humanitäre Lage im Gazastreifen, kein Strom oder beziehungsweise nur 4-5 Stunden am Tag. Das liegt auch an einem Machtkampf zwischen den Palästinensern. Kein sauberes Wasser, keine Medikamente, auch das liegt am Machtkampf zwischen den palästinensischen Parteien. Israel hat vor wenigen Tagen erklärt, die Fischerzone, die Zone, in der Palästinenser fischen dürfen, die wird um 5 Kilometer erweitert. Das könnte die humanitäre Lage ein wenig verbessern.
Am dritten Freitag in Folge demonstrieren tausende Palästinenser im Gazastreifen an der Grenze zu Israel und diese Proteste sollen noch dauern bis Ende Mai. Informationen dazu von unserem Korrespondenten aus Israel, Benjamin Hammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundeswehr, ne? Das haben wir ja schon alle mitbekommen. Die hat kaum Hubschrauber, die fliegen, keine U-Boote, die tauchen und zu wenige Soldaten. Und deshalb gibt es jetzt eine ganz neue Idee.
Der Anspruch für diesen Lehrgang ist eine Form der zeitgemäßen Erwachsenenbildung.
Nein, das ist kein Kochkurs, der jetzt die Kasernen voll machen soll in Zukunft, sondern das war Carsten Ahrens, der Landesgeschäftsführer des Berliner Reservistenverbandes. Und der will eben mit Wochenendkursen neue Soldaten, Soldatinnen gewinnen. Das ist also aus seiner Sicht zeitgemäße Erwachsenenbildung. Wir sprechen drüber mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Schütz. Also Martin, kann ich jetzt einfach bald so Soldatin spielen oder wie soll das funktionieren?
Naja, es laufen jetzt die ersten Pilotprojekte an. Der Reservistenverband, der bietet zum Beispiel einen Kurs an, in dem du innerhalb von einem Jahr dich an 13 Wochenenden immer wieder einfindest, um eine ganz rudimentäre militärische Ausbildung zu bekommen. Das Ganze richtet sich explizit an Ungediente, also an Leute, die bisher wirklich überhaupt nichts mit der Bundeswehr zu tun hatten.
Was kann ich denn da lernen?
Also, Erste Hilfe, wie du richtig marschierst, ganz wichtig natürlich bei der Bundeswehr, der korrekte militärische Gruß, denn der Vorgesetzte möchte ja auch entsprechend gegrüßt werden. Und natürlich das Schießen. Die meisten Ausbildungsteile übernehmen Reservisten, die mindestens 12 Jahre als Soldat auf dem Buckel haben. Die Bundeswehr selber, die stellt die Waffen, die Schießbahnen und dann natürlich auch noch Personal für die Schießausbildung. Und am Ende, das gehört sich in Deutschland so, gibt es eine Abschlussprüfung, damit man weiß, ob man bestanden hat oder nicht.
Klingt gar nicht so aufwendig eigentlich.
Ist es auch, ehrlich gesagt, nicht. Also im Endeffekt ist das eine aus meiner Sicht ziemlich schmale Ausbildung, die da angeboten wird. Es wird zum Beispiel auf das verzichtet, was bei regulären Soldaten gerade am Anfang ihrer Dienstzeit oft auf dem Programm steht. Drill und dann noch dazu der Anpfiff der Ausbilder auf dem Kasernenhof. Das soll eher so entspannter laufen. Also Erwachsenenbildung, hat er ja selber schon gesagt. Die Wochenendsoldaten, die üben gerade mal halb so viel wie normale Bundeswehrrekruten. Nur mal so zum Vergleich. Wer Zeit- oder Berufssoldat wird, der ist natürlich Vollzeitsoldat. Mhm. Und der hat dann erstmal 2-3 Monate eine allgemeine Grundausbildung und dann, je nachdem, was er macht, 1-2 Monate noch eine zusätzliche, sehr spezialisierte militärische Ausbildung. Also wer bei einer Fallschirmjägereinheit ist, der hat nach dieser Zeit dann wirklich erst gelernt, was ein Fallschirm ist, und der durfte dann auch das erste Mal erst aus einem Flugzeug springen. Also bei der Bundeswehr, bei regulären Soldaten dauert das viel, viel länger, die Ausbildung.
Warum gibt es denn dieses Angebot jetzt? Was wollen die damit?
Also die Personalsituation der Bundeswehr sieht ähnlich aus wie das Material, was du eben schon beschrieben hast. Im Bericht des Wehrbeauftragten der Bundeswehr steht, die Lage sei, Zitat, extrem angespannt. Demnach seien mehr als 21.000 Stellen für Unteroffiziere und Offiziere momentan gar nicht besetzt. Und einige dieser Jobs können natürlich auch Reservisten übernehmen. Das war eigentlich immer auch schon so bei der Bundeswehr. Ja, also Reservisten, ne, haben grundsätzlich die Chance, befördert zu werden, gehen nach ihrem Dienst eben in die Reserve und machen einige Wochen im Jahr dann immer noch mal am Stück Dienst in der Bundeswehr. Ist beispielsweise auch möglich, dass man in einen Auslandseinsatz geht. Also als Reservist könnte man diese Lücke schließen, und das ist die Idee dahinter.
Falls es jetzt Interessenten gibt, die das gerne machen möchten, was sind die Bedingungen, was sind die Voraussetzungen?
Deutsche Staatsbürgerschaft. Du musst einen Fitnesstest bestehen. Also der Eignungstest der Bundeswehr verlangt zum Beispiel, dass du die 1000 Meter in weniger als 6 Minuten 30 schaffst. Und der MAD durchleuchtet dich, also der Militärgeheimdienst. Dadurch will man vermeiden, dass Extremisten, egal ob von links, rechts oder Islamisten, eben in Deutschland nebenbei so eine militärische Ausbildung bekommen.
Wie immer beim Thema Bundeswehr, ich gehe mal davon aus, das finden nicht alle toll.
Stimmt, beispielsweise Tobias Lindner, der ist Verteidigungsexperte der Grünen im Bundestag, der hat NDR Info gegenüber gesagt, dass er wirklich sehr, sehr skeptisch ist.
Wenn man sich einfach die Ausbildungszeiten Reservistenverband zur Bundeswehr anschaut, dass es noch nicht mal die Hälfte ist, dann will ich natürlich wissen, was wird denn in dieser Zeit denn nicht ausgebildet? Auf was verzichtet man? Vor allem, weil ja die Soldaten danach dann gleichgestellt sind in ihren Rechten und Pflichten.
Ja, was ihm vor allen Dingen fehlt, ist politische Bildung, also Umgang mit Mitarbeitern auch noch und Untergebenen. Die Bundeswehr, die hat in den vergangenen Monaten ja wirklich für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Vorwürfe von sexueller Belästigung sind laut geworden. Ein Soldat ist bei einem Marsch gestorben, weil er überlastet war. Und dann auch noch der Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. Da gibt's eben die Kritik. Wie bereitet man denn Leute mit so einem Wochenendkurs auf solche Situationen vor, damit sie in der Bundeswehr dann wirklich auch vernünftig ihren Dienst tun können?
Soldat oder Soldatin werden im Wochenendkurs, wie das funktionieren soll, die Kritik daran, die Details habt ihr bekommen von unserem Reporter Martin Schütz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen, am Samstag, ruft das größte Bündnis aus Initiativen und Mieterverbänden zur Demo gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn auf. Das Ganze wird sein in Berlin. Dort wird es die Demo geben. Was passiert denn eigentlich gerade in unseren Großstädten? Wo müsste die Politik endlich mal ansetzen? Und was können wir, also wir normalen Menschen, eigentlich gegen diesen Mietwahnsinn tun? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat ein paar Antworten gefunden.
In Köln ist es zum Kotzen. München und Hamburg kann man eh vergessen. Und auch in Berlin, wo es vor einiger Zeit noch hieß, hier kriegt man was für sein Geld. Nun ja, auch in Berlin sind die Mieten bei der Neuvermietung in den letzten 10 Jahren um 76% gestiegen. Mieten ist Luxus geworden.
Zahlt ihr zu viel Miete?
Ja.
Ja, ich wohne auch in München, deswegen.
Ja, natürlich. Aber wir wohnen hier in Köln, da ist es halt.
Zahle ich zu viel Miete? Eigentlich ist es angebracht, aber nur deswegen, weil es seit 20 Jahren nicht erhöht worden ist.
20 Jahre lang keine Mieterhöhung. Ein Traum. Für viele Menschen ist das Thema Miete aber eher ein Albtraum. Und es werden immer mehr. Alleine in Berlin fürchten 3 von 4 Mietern, durch eine Mieterhöhung ihre Wohnung zu verlieren.
Wenn da die Hälfte bis 2/3 des Einkommens für Miete draufgeht, dann treibt man damit natürlich ganz viele Menschen auch weiter an den Rand der Gesellschaft. Und zudem kann es auch nicht sein, dass in Innenstädten immer nur die Menschen wohnen, die Geld haben und alle anderen an den Rand gedrängt werden.
Menschen, die eine Wohnung suchen, finden keine mehr. Und wer eine Wohnung hat, hat Angst, sie bald nicht mehr bezahlen zu können.
Ja, mein
Mein Name ist Rainer Wild, ich bin der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins und auch im Vorstand des Deutschen Mieterbundes.
Herr Wild spricht von einer Wohnungsmarktkrise. Und um etwas gegen dieses Problem zu tun, werden jetzt gerade in Berlin die Mietermassen mobilisiert. Deswegen hat sich der Berliner Mieterverein mit mehr als 200 anderen Organisatoren zusammengeschlossen und sie haben zur Großdemo aufgerufen.
Die Mieten explodieren, immer mehr Menschen werden verdrängt.
Wir sind wütend.
Nicht nur in Berlin, sondern in allen deutschen Großstädten sind die Bevölkerungszahlen in den letzten Jahren gestiegen. Wohnraum wird immer knapper, Mieten steigen immer mehr an.
Und die Menschen haben ja keine Wahl, die müssen ja wohnen.
Das Recht auf Wohnraum ist tatsächlich ein verbürgtes Menschenrecht. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass es ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt. Im Moment passiert in deutschen Großstädten aber das Gegenteil. Wohnungen für Menschen mit Geld, die gibt's genug. Der Markt für Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen schrumpft hingegen jeden Tag ein Stückchen mehr.
Sondern er schrumpft vor allen Dingen auch dadurch, dass durch Mietsteigerung, Modernisierung, Umwandlung dieser Markt für preisgünstiges Wohnungen deutlich eingeschränkt wird.
Es ist eben auch ein Geschäft. Und in dessen Zentrum steht der Profit. Und wie immer, wenn ein Geschäftsmodell mit einem Menschenrecht kollidiert, es gibt Spannungen. Da muss die Politik vermitteln und handeln.
Ja, die Politik muss mehrere Rahmenbedingungen ändern.
Die Länder, vor allem aber die Kommunen, wissen ja eigentlich am besten, wo die Not am größten ist. Aber sie können an den Gesetzen rund um die Vermietung gar nichts ändern. Das muss die Bundesregierung tun.
Deswegen wollen wir, dass die Große Koalition endlich aufwacht. Die Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen, reichen überhaupt nicht aus, um die Probleme zu lösen.
Die Forderungen sind klar. Das Recht auf bezahlbaren Wohnraum muss gestärkt werden. Die Mietpreisbremse hat versagt. Es gibt zu viele Umgehungsmöglichkeiten für Vermieter, Renovierungen hier, Wertsteigerung der Immobilie dort. Bußgelder für Verstöße seitens der Vermieter, die gibt es bisher noch nicht, die müssen aber her. Also, eine Neuauflage der Mietpreisbremse inklusive Verstärkung. Und das nicht nur für Neuvermietung, sondern auch für bestehende Mietverhältnisse.
Und wir müssen gucken, dass wir die internationalen Finanzinvestoren, die einfach nur nach der besten Rendite suchen, aus dem Wohnungsmarkt raushalten.
Soweit der Arbeitsauftrag an die Politik. Aber was kann ich denn, die ganz normale Mieterin, tun, damit auch jeder Vermieter und jeder Politiker weiß, was da in unseren Großstädten abgeht und dass das nicht in Ordnung ist?
Mieter schließen sich zusammen in Initiativen, das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich alle Rechtsansprüche wahrnimmt, die es gibt.
Und der dritte Punkt, um seinen Unmut in der Öffentlichkeit zu zeigen, auf die Straße gehen und demonstrieren.
Auf die Straße gehen kann nie schaden.
Also wir sind kaum in der Wohnung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir einfach viel Zeit draußen verbringen.
Die Wohnung ist winzig klein und man kann sich keine größere leisten. Da kann man motzen. Man kann aber auch einfach rausgehen. Man
nimmt seine Butterbrote mit raus und irgendwie gehen halt möglichst viel raus in öffentliche Räume, die einem halt quasi als Gemeingut zur Verfügung gestellt werden. Und das ist so unser Weg, um mit einer kleinen Wohnung klarzukommen.
Du bist auf jeden Fall mehr ein Glas halb voll Typ.
Genau, so sieht's aus.
Also, Arsch hoch, rausgehen. Denn der ganze öffentliche Raum da draußen, der ist auch unser aller Zuhause. Wir müssen ihn einfach nur mehr nutzen. Zum Protestieren und auch zum Picknicken. Am besten dabei noch ein Protestschild aufstellen.
Darum geht ganz Berlin jetzt auf die Straße.
Wahrscheinlich sucht man irgendwann per Annonce oder irgendwie im Netz so nach Zwei-Zimmer-Küche-Park, Martin, oder? Könnte auch sein, ne?
Ja, oder den Picknickplatz. Es kann ja auch sein, wenn jetzt alle im Park sitzen, dann ist es da wieder zu voll. Wo kann ich denn da noch picknicken?
Zwei-Zimmer-Küche-Park und Picknickplatz. Das wäre am besten.
Im Halbschatten.
Also, auf die Straße gegen den Mietwahnsinn. Unsere Reporterin Rebecca Endler war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Paketdienste, wissen wir, sind natürlich super praktisch und wir brauchen sie auch. Einer der Nachteile ist natürlich, wenn die unterwegs sind mit ihren Karren und Lieferwagen, dann verstopfen die natürlich auch die Straßen zum einen und die Diesel tragen auch dazu bei, dass die Luft schmutziger wird. In Berlin sollen die Paketboten jetzt aufs Fahrrad umsteigen. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, was steckt dahinter?
Ja, das ist ein Pilotprojekt für den Stadtteil Prenzlauer Berg, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Und da haben sich 5 große Paketdienste zusammengeschlossen und nutzen zusammen ein Depot. Und von da aus werden dann die Pakete eben mit dem Fahrrad verteilt. Also bis zum Depot kommen die Pakete noch mit dem Lieferwagen und die letzte Strecke dann aber grün, leise und platzsparend mit dem Lastenfahrrad. Das wird jetzt erstmal für ein Jahr getestet.
Klingt ja erstmal nach einer ganz guten Idee, ne?
Ja, für die Berliner ist es sogar, also die das gut finden, kommt es noch besser. Wer sich privat oder als Unternehmer so ein Lastenrad kaufen will, der soll auch noch eine Förderung vom Land bekommen können. Da sind bis zu 1000 Euro drin.
Das finde ich tatsächlich mal sinnvoll, weil die Dinger wirklich nicht so günstig sind. Da kannst du dir nicht mal gerade so schnell eins kaufen.
Nee, da können schon mal ein paar 1000 Euro für drauf gehen. Man muss aber nicht unbedingt kaufen. Es gibt auch Fahrradverleihe, die Cargo-Bikes anbieten und Initiativen, die kostenlose Fahrräder anbieten. Die Plattform Forum Freie Lasten. Die hat zum Beispiel 70 Städte ausgemacht, wo das geht.
Ja, das finde ich auch spannend. Wer verleiht denn kostenlos Räder?
Ja, also zum einen steckt da zum Beispiel öfter der ADFC dahinter, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Aber auch Städte selbst, zum Beispiel ist es in Darmstadt jetzt so, dass man da neuerdings Elektrolastenräder kostenlos ausleihen kann. Zumindest die ersten 3 Tage, aber ist ja schon mal was. Solche Projekte werden vom Bund gefördert und ein Gedanke dahinter ist eben, dass die Städte so sauberer werden. Darmstadt gehört nach einer Statistik des Umweltbundesamtes zu den deutschen Städten mit der größten Luftverschmutzung, sodass da zum Beispiel auch gerade über ein Dieselfahrverbot diskutiert wird.
Werden solche Angebote denn dann auch angenommen?
Na, dazu gibt es jetzt keine Zahlen. Ich habe Verkaufszahlen gefunden zu Lastenfahrrädern. Da kann man vielleicht so einen kleinen Trend absehen, dass die Teile beliebter werden. Laut dem Zweirad-Industrieverband ist der Anteil der Lastenräder an den verkauften E-Bikes letztes Jahr um 0,5% gestiegen. Auf ungefähr 22.000 letztes Jahr. Ist jetzt natürlich nicht so viel, insgesamt 3%. Zum Vergleich, es sind letztes Jahr 270.000 Autos neu zugelassen worden. Das ist ein Plus von 11%. Aber immerhin, die Lastenräder werden gefördert mit öffentlichen Mitteln. Eben mit diesen Leihangeboten, mit Kaufprämien für gewerblich genutzte Räder oder wie jetzt in Berlin eben auch mit Prämien für Privatleute. Allein dafür sind 700.000 Euro vorgesehen. Also es ist möglich, dass die Lastenfahrräder häufiger werden auf unseren Straßen.
Also ganz ehrlich, ich finde, das klingt doch nach einem ganz vernünftigen Konzept.
Ja, also ich finde auch, klingt gut. Kleiner Dämpfer, der Steuerzahlerbund hat diese kostenlosen Verleihaktionen vor kurzem kritisiert. Der Bund, der gibt dafür insgesamt 150.000 Euro deutschlandweit aus. Und deswegen sind die Räder natürlich nicht wirklich kostenlos, sondern wir Steuerzahler bezahlen das natürlich hauptsächlich. Und die Hälfte der Förderkosten geht laut dem Steuerzahlerbund auch drauf für Personalausgaben.
Lastenfahrräder werden langsam aber sicher beliebter bei Privatleuten und Unternehmen. In Berlin, Prenzlauer Berg, werden jetzt 5 Paketdienste zusammenarbeiten, um eben die Pakete mit dem Rad auszutragen und die so zu euch, zu uns zu bringen. Danke, Anne Tepper, für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, nichts mehr mit dem FC Barcelona und auch nichts mehr mit Manchester City. Beide raus aus der Champions League. Ausgerechnet die beiden Vereine, die ja durchaus noch sehr viel Spaß gehabt haben am berühmten Tiki-Taka-Stil. Die beiden müssen Baba sagen. Das war ja lange Zeit das große Ding im Weltfußball, ne? Tiki-Taka. Also viele schnelle kurze Pässe, viel Ballbesitz, bis dann endlich das Tor drin ist. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ja und jetzt, was ist das mit Tiki-Taka? Max Jakob Ost, der kann uns da weiterhelfen bei dieser Frage, der macht den Fußball-Podcast Rasenfunk. Max, kann man mit Tiki-Taka noch Titel holen?
Hallo, ja, man kann definitiv damit noch Titel holen und das zeigen einem interessanterweise der FC Barcelona und Manchester City, denn beide dominieren ihre Liga. City mit 13 Punkten Vorsprung, Barca mit 11 Punkten Vorsprung und die, man höre und staune, haben noch kein einziges Spiel in der Liga verloren. Wenn sie jetzt am Wochenende gewinnen, stellen sie einen fast 40 Jahre alten Rekord ein.
Die Pokale auf internationaler Ebene holen ja aber eben gerade andere. Also aktueller Weltmeister ist Deutschland und die Champions League hat 2-mal in Folge Real Madrid geholt. Ja. Die stehen auch diesmal wieder im Halbfinale. Welche Spielstile sind diese Saison denn dann besonders erfolgreich?
Ich würde es gar nicht so sehr an Spielstilen festmachen, sondern einfach darum, dass man in der richtigen Phase der Saison, nämlich jetzt im April, Mai, wenn es in der Champions League wirklich in die heiße Phase geht, dass man dann richtig da ist. Und da haben sowohl Manchester City unter Pep Guardiola als auch jetzt Barcelona unter Valverde in Rom haben halt in jeweils 2 Spielen gezeigt, dass sie nicht den richtigen Zugang zu den Spielen gefunden haben und der Gegner jeweils in den Spielen besser war. Das würde ich aber weniger am Spielstil festmachen, als eher an so Dingen wie Form, Motivation, vielleicht auch ein bisschen, wie man eingestellt wurde auf den Gegner.
Das heißt, wenn ich es jetzt mal anders übersetze, dass im Endeffekt so Leidenschaft und Wille dann doch auch wichtiger sein können, prägender können, als eben so Feinheiten in der Taktik oder im Spielstil.
Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich so ein es hört sich so ein bisschen langweilig an zu sagen, Mensch, ihr müsst einfach nur Gras fressen. Was Tiki-Taka macht, Tiki-Taka ist ja so eine Art der Dominanz. Das heißt, ich habe den Ball einfach so ballsicher bei mir in den Reihen, dass der Gegner ihn gar nicht kriegen kann und damit kann man den Zufall minimieren, nämlich den Zufall, dass der Gegner Tore schießt und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man selbst Tore erzielt. Aber halt auch dieser Spielstil ist nicht davor gefeit, dass die Spieler einfach mal einen schlechten Tag haben oder sich auch so ein bisschen von dem Spiel mitreißen lassen. Also das Hinspiel von Manchester City bei Liverpool, wo innerhalb der ersten Halbzeit 3 Tore auf Seiten Liverpools fielen, da hat Manchester City eigentlich nichts von dem gezeigt, was man vorher in all den Ligaspielen gesehen hat. Das hat aber dann eher damit zu tun, dass Tiki-Taka halt nicht der einfachste Spielstil ist.
Er ist halt sehr anstrengend, ne? Muss, glaube ich, schon eine saugute Kondition haben, wenn du das so über die Spielzeit durchhalten willst.
Ja, wobei die Gegner noch eher, das ist die große Herausforderung für den Gegner, denn die laufen dem Ball hinterher. Normalerweise laufen immer die Gegner von Tiki-Taka-Mannschaften mehr. Deswegen fallen auch häufig dann Tore erst gegen Ende des Spiels. Aber man muss halt im Kopf sehr, sehr frisch sein. Und man muss auch eine hohe Passsicherheit haben. Und Liverpool zum Beispiel hat das unter Jürgen Klopp zum wiederholten Mal gegen eine Guardiola-Mannschaft wirklich perfekt gemacht. Die haben den Ball da gewonnen, wo es dann nur noch 30 Meter zum Tor waren. Und da konnte dann City nichts mehr gegen machen.
Glaubst du denn, dass es irgendwann mal in nächster Zeit so eine Art Evolution noch geben wird im Fußball?
Ja, definitiv, haben wir ja immer gesehen. Ist aber schwierig, das festzumachen, in welche Richtung das geht. Ich könnte mir vorstellen, die Europameisterschaft war eine sehr defensive und deswegen für den Zuschauer auch ein bisschen langweilige. Ein bisschen habe ich die Sorge, dass wir das bei der WM jetzt auch erleben werden, weil das Verteidigen ist generell erstmal ein bisschen einfacher als das Angreifen.
Was glaubst du denn, sind überhaupt noch so ganz neue Entwicklungen möglich im Fußball? Ginge
ja,
das
definitiv,
noch?
Ja, definitiv. Man hat sich jetzt wieder auf so einem Level eingepegelt, also alle Mannschaften können ganz gut verteidigen und eine können ganz gut angreifen, aber alles, was so gruppentaktische Dinge angeht, also vereinfacht gesprochen, dass ich mit 4 Spielern einen Spielzug aufziehe, den ich vorher genauso einstudiert habe, so wie man es im Basketball zum Beispiel kennt oder im Handball, ist es eigentlich komisch, dass es das im Fußball noch nicht gibt, vielleicht, weil man nicht die Zeit hat, das zu trainieren. Aber sowas zum Beispiel wäre durchaus denkbar in den nächsten Jahren.
Gut, Max, ich fasse nochmal zusammen. Du sagst also, Tiki-Taka-Spielstil ist nicht überholt, wird uns noch erhalten bleiben.
Wird uns erhalten bleiben, aber es werden sehr, sehr wenige Mannschaften weiter spielen, weil es der anspruchsvollste Spielstil von allen ist.
Dann danke ich dir für die Einschätzung. Max Jakob Ost vom Fußball-Podcast Rasenfunk hier mit einer Einschätzung bei uns in Deutschlandfunk Nova zum Tiki-Taka.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal richtig auskotzen bitte. Jawohl, hat funktioniert. Eine Spedition aus Westfalen hat das gemacht. Die haben einen Post geschrieben und zwar an alle Fahrer, Fahrerinnen, die in Baustellen links überholen, obwohl ihre Autos dafür viel, viel zu breit sind. Zu breit heißt breiter als 2 Meter oder 2,10 Meter. Kaum noch eine Karre gibt es, die drunter liegt. Und wenn dann ein Unfall passiert, ist das Geschrei natürlich groß, ne? Deshalb ist die Spedition auch so sauer, weil wäre vermeidbar. So, wäre vermeidbar allerdings nur dann, wenn wir denn wüssten, wie breit das Auto ist, in dem wir da rumgurken. Unsere letzte Frage für heute lautet deshalb: Wisst ihr eigentlich, wie breit das Auto ist, mit dem ihr da rumfahrt? Wir gucken genauer hin und messen nach mit Hans Hannagard, der ist Rechtsanwalt. Hans, mit welchem Auto darf ich denn in Autobahnbaustellen auf der schmalen linken Spur fahren?
Das kommt drauf an, wie es da ausgeschildert ist. Üblicherweise ist da ein kleines Zusatzschild und da steht drauf 2 Meter Breite. Und das führt dazu, dass 2/3 der Autos, die aktuell zugelassen sind, da gar nicht fahren dürfen, weil die in der Insgesamtbreite mit den beiden Außenspiegeln breiter sind als 2 Meter. Deswegen sieht man an den neuen Baustellen auch manchmal Schilder, die sagen, dass die Mindestbreite dort 2,10 Meter ist. Und damit dürfen die meisten dort fahren. Aber man sollte sich tatsächlich mal vergewissern bei seiner Werkstatt, wie breit das eigene Auto wirklich ist, weil man es aus dem Kraftfahrzeugschein selbst nicht ersehen kann. Denn dort
steht es nicht drin?
Dort ist nur die Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel angegeben.
Ah.
Und für die Durchfahrtsbreite, kann man sich ja vorstellen, legt man ja nicht die Ohren an, sondern die Außenspiegel sind draußen. Und da kommt es darauf an, wie breit ist das Fahrzeug mit den Außenspiegeln. Und das finde ich in ganz wenigen Publikationen, jedenfalls nicht im Kfz-Schein, auch in wenigen Fahrzeugbeschreibungen. Deswegen muss man das tatsächlich ausmessen lassen in der Werkstatt, um zu sehen, ob man sich da einordnen darf.
Mhm.
Oder ob man mit den LKWs, auf die sich die rechte Spur teilen darf.
Ja, sonst müsste man eben konsequenterweise rechts bleiben. Alles klar. Welches Auto ist denn im Endeffekt noch unter diesen 2 Metern oder bis 2 Meter? Gibt es überhaupt noch? Die Autos werden ja generell eher immer ein bisschen größer, richtig, und ein bisschen breiter, ne?
Richtig. Konkrete Fahrzeugmarken kann ich da nicht nennen. Ich selbst verfüge über 4 Golfs, wovon 2 Golfs, nämlich die Golf 1, da durchpassen. Der Golf 4 und der Golf 7 passt da schon nicht mehr durch, die sind beide zu breit. Jedenfalls bei der 2-Meter-Begrenzung. Die Folge davon ist natürlich, dass man sich ordnungswidrig verhält, falls man auf die linke Spur fährt mit einem zu breiten Fahrzeug. Das wäre aber nicht so schlimm, denn das kostet nur 20 Euro. Dramatisch wird es, wenn ich auf der linken Spur einen Unfall habe mit einem rechtsfahrenden Fahrzeug und ich war zu breit. Und ich hätte da nicht fahren dürfen, weil das führt dann natürlich zu einer Mithaftung, alleine weil ich mich auf einer Spur befunden habe, wo ich nicht hingehöre. Und die kann zwischen 30% und 50% Mithaftung des Schadens sein, obwohl ich den Schaden durch mein Fahren selbst gar nicht verursacht habe, sondern vielleicht ist der LKW einfach mal einen Tick links rübergekommen zu mir. Allein die Tatsache, dass ich aber gar nicht fahren darf, würde zu einer Mithaftung in der Versicherung führen.
Aber wie ist das denn? Jetzt hast du gerade ja schon dieses Schild beschrieben, ne? Also das ist so ein roter Kreis und innen steht dann drin, wie breit die Fahrbahn ist, also 2 Meter oder 2,10 Meter.
Das ist nicht richtig. Die Fahrbahn selbst ist immer breiter, sonst müsste man ja millimetergenau fahren. Die Fahrbahn ist auf der linken Spur immer mindestens 2,50 Meter.
Also ist ein bisschen Spielraum schon mit eingerechnet, ja?
Der Spielraum ist mit eingerechnet, aber man weiß es ja selbst, nur LKW-Fahrer, die da so rechts fahren, die haben ja auch viel zu tun, ne? Die müssen mal Kaffee kochen, die müssen ihr Müsli zubereiten, weiß der Kuck, die müssen sich die Nägel schneiden, die können nicht immer geradeaus fahren. Ja?
Das können aber Autofahrer unter Umständen auch nicht immer, muss ich mal zur Verteidigung der LKW-Fahrer sagen.
Ja, aber wir reden jetzt hier von den auf der rechten Spur, die eben auch mal einen Tick nach links kommen und insofern ist da das Problem, dass man eben relativ wenig Spielraum hat.
Zum Ausweichen.
Genau.
Okay. Ja, oder müsste man diese Fahrspur in den Baustellen etwas breiter machen?
Das ist im Gespräch. Platz genug wäre, die bis zu 2,70 Meter breit zu machen. Und dann könnte man die Fahrspur auch freigeben für Fahrzeuge bis 2,20 Meter. Und dann sind praktisch alle Fahrzeuge drin, die aktuell auf dem Markt sind. Die können dann alle die linke Spur nutzen. Also die wenigsten gehen über 2,20 Meter Breite rüber.
Wir merken uns also einfach, Breite des Fahrzeugs bedeutet, ihr müsst die Außenspiegel mitmessen. Infos dazu von Rechtsanwalt Hans Hannagard.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.